Wir hören auf den Text für die heutige Bibelstunde aus Nehemia Kapitel 8. Und als der siebte Monat herankam und die Söhne Israel in ihren Städten wohnten, da versammelte sich das ganze Volk wie ein Mann auf dem Platz, der vor dem Wassertor war. Und sie sagten zu Esra, dem Schriftgelehrten, er solle das Buch mit dem Gesetz des Mose herbeibringen, das der Herr dem Volk Israel geboten hatte. So brachte am ersten Tag des siebten Monats der Priester Esra das Gesetz vor die Versammlung, vor Männer und Frauen und vor jeden, der zu hören verstand. Und er las daraus vor auf dem Platz, der vor dem Wassertor war, vom ersten Tageslicht bis zum Mittag in Gegenwart der Männer und Frauen und aller, die es verstehen konnten. Und die Ohren des ganzen Volkes waren auf das Buch des Gesetzes gerichtet. Und Esra, der Schriftgelehrte, stand auf einem Holzgerüst, das man zu diesem Zweck hergestellt hatte. Und neben ihm standen Mattia, Schema, Anaya, Uria, Hilkia und Maaseia. Zu seiner Rechten und zu seiner Linken Pedaja, Mishael, Malkia, Hashum und Hashbadana, Sechaja und Meshulam. Und Esra öffnete das Buch vor den Augen des ganzen Volkes, denn er überragte das ganze Volk. Und als er es öffnete, stand das ganze Volk auf. Und Esra pries den Herrn, den großen Gott, und das ganze Volk antwortete, Amen, Amen, wobei sie ihre Hände emporhoben. Und sie verneigten sich und warfen sich vor dem Herrn nieder mit dem Gesicht zur Erde. Und Jeschua und Bani und Scherebja, Jamin, Akub, Shabetai, Hodia, Maaseia, Kelita, Asaria, Josabat, Hanan, Pelaja, die Leviten, belehrten das Volk über das Gesetz. Dabei stand das Volk an seiner Stelle. Und sie lasen aus dem Buch, aus dem Gesetz Gottes, abschnittsweise vor und gaben den Sinn an, so dass man das Vorgelesene verstehen konnte. Und Nehemia, das ist der Tirschata, und der Priester Esra, der Schriftgelehrte, und die Leviten, die das Volk belehrten, sagten zum ganzen Volk, dieser Tag ist dem Herrn, eurem Gott, heilig. Seid nicht traurig und weint nicht. Denn das ganze Volk weinte, als es die Worte des Gesetzes hörte. Und er sagte weiter zu ihnen, geht hin, esst fette Speisen und trinkt süße Getränke und sendet dem Anteile, für den nichts zubereitet ist. Denn der Tag ist unserem Herrn heilig. Und seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn, sie ist euer Schutz. Und die Leviten beruhigten das ganze Volk, indem sie sagten, seid still, denn der Tag ist heilig. Seid nicht bekümmert. Da ging das ganze Volk hin, um zu essen und zu trinken und Anteile zu versenden und ein großes Freudenfest zu begehen. Denn sie hatten die Worte verstanden, die man ihnen mitgeteilt hatte. Und am zweiten Tag versammelten sich die Familienoberhäupter des ganzen Volkes, die Priester und die Leviten zu Esra, dem Schriftgelehrten, und zwar um Einsicht in die Worte des Gesetzes zu gewinnen. Da fanden sie im Gesetz, das der Herr durch Mose geboten hatte, geschrieben, dass die Söhne Israel an dem Fest im siebten Monat in Laubhütten wohnen sollten, sodass sie verkündigten und durch all ihre Städte und durch Jerusalem den Ruf ergehen ließen, geht hinaus auf das Gebirge und holt Zweige vom Olivenbaum und Zweige vom wilden Ölbaum und Myrtenzweige und Palmzweige und Zweige von dichtbelaubten Bäumen, um Laubhütten zu machen, wie es geschrieben steht. Da zog das Volk hinaus und brachte die Zweige herbei. Und sie machten sich Laubhütten, jeder auf seinem Bach oder in ihren Höfen, in den Höfen des Hauses Gottes, auf dem Platz am Wassertor und auf dem Platz am Tor Ephraim. Und die ganze Versammlung, alle, die aus der Gefangenschaft zurückgekehrt waren, machten Laubhütten und wohnten in den Hütten. Denn die Söhne Israel hatten es nicht mehr so gehalten seit den Tagen Josuas, des Sohnes Nuns, bis auf jenen Tag. Und es war eine sehr große Freude. Und man las aus dem Buch des Gesetzes Gottes Tag für Tag vor, vom ersten Tag bis zum letzten Tag. Und sie feierten das Fest sieben Tage lang. Und am achten Tag war die Festversammlung nach der Vorschrift. Wir beten noch gemeinsam. Herr, lieber Vater, im Namen Jesu danken wir dir jetzt für diese Stunde heute Abend. Danke, dass wir auf dein Wort hören dürfen. Danke, dass wir wirklich um nichts bekümmert sein müssen, dass in dir alle Freude und alle Stärke ist. Herr, dafür danken wir dir ganz herzlich. Schenk du uns jetzt beim Zuhören offene Herzen, dass dein Wort Frucht bringt, so wie du es uns auch verheißen hast, dass es nicht leer zurückkehrt. Segne du unseren lieben Andreas, schenk ihm Weisheit und Vollmacht, uns auch das rechte Wort jetzt auszulegen. Amen.
Heute Abend haben wir in den großen Schritten durch das Buch Nehemia ja uns nicht nur dieses achte, sondern auch das neunte und das zehnte Kapitel vorgenommen. Keine Angst, ich lese jetzt nicht beide Kapitel weiter vor, aber dass wir zumindest die ganz kurz so in unserem Überblick mit drin haben, wenn wir auf die Auslegung ein bisschen hören, denn dieser Abschnitt hat einen gewissen inneren Zusammenhang. Nach diesem wunderschönen Kapitel 8, was wir gerade gehört haben, liest sich bei vielen die Überschrift von Kapitel 9 so, das große Gebet des Volkes oder das Bußgebet oder wie auch immer, das in ihren Überschriften drin steht. Auf jeden Fall folgt ein sehr, sehr, sehr ausführliches, Entschuldigung, sehr ausführliches Gebet, das gesprochen wird und das zum Ausdruck bringt, wie das Volk einer inneren Gebetsbewegung sich dem lebendigen Gott zuwendet, um Vergebung bittet für das, was auch in der nachexilischen Gemeinde nicht gut gelaufen ist. Da werden unter anderem die Mischehen und andere Taten benannt. Und in diesem großen Gebet tritt das Volk in die Gegenwart des lebendigen Gottes und bittet ihn um Verzeihung und bittet ihn um eine neue Aufnahme in diese unmittelbare Gemeinschaft mit ihm hinein. Daniel 9, Esra 9, Nehemia 9, jeweils ganz, ganz große Gebete, bibelkundlich, freundlicherweise, immer im Kapitel 9. Also da kann man immer aufschlagen, hat immer ein ganz, ganz großes Gebet vor sich in diesen Büchern, eben auch jetzt hier in Nehemia Kapitel 9. Wenn Sie Kapitel 10 sich anschauen, dann ändert sich da der Tenor insofern, als ob es noch ein Stück weiter geht, einen dritten, weiteren Schritt gibt, nämlich, dass wir danach entdecken, dass das Volk sich in einer ganz besonderen Weise verpflichtet, nun tatsächlich auch das Gesetz, was Sie ja in Kapitel 8 gehört haben, jetzt tatsächlich auch einzuhalten, es tatsächlich umzusetzen, es zu tun. Und dadurch werden Namen aufgelistet und dann heißt es in Kapitel 10, Vers 30, dass sie mit einem Eid sich verpflichteten, zu wandeln im Gesetz des Gottes, das durch Mose, den Knecht Gottes, gegeben ist und alle Gebote, Rechte und Satzungen des Herrn, unseres Herrschers, zu halten und zu tun. So weit, so gut, so klar. Und dann wird dieser Beschluss tatsächlich noch konkretisiert. In den Versen 31 fortfolgende wird nun exemplarisch einige Felder aufgezählt, wo sie in ganz besonderer Weise den Eindruck hatten, dass es einer Festschreibung bedarf, was sie fortan tun wollen, weil sie in den Spuren des lebendigen Gottes unterwegs sein wollen. Das fängt immer mit der gleichen Formulierung an, nicht immer mit der Formulierung, wir wollen, wir wollen, wir wollen. Wenn Sie in Ihrer Bibel das entdecken, dann merken Sie einmal, das ist der Tenor des Beschlusses, der uns hier in Kapitel 10 mitgeteilt wird. Ich lese auch da nicht alles, sondern nur so ein wenig, um einen Textgeschmack für Sie zu kriegen. Vers 31, wir wollen unsere Töchter nicht den Völkern des Landes geben und ihre Töchter nicht für unsere Söhne nehmen. Wir wollen nicht von den Völkern des Landes am Sabbat und an den heiligen Tagen Waren und allerlei Getreide nehmen, wenn sie diese am Sabbattag zum Verkauf bringen. Wir wollen auf die Abgaben in jedem siebenten Jahr und auf Schuldforderungen jeder Art verzichten. Wir wollen, wir wollen, wir wollen. Ein Wir wollen nach dem anderen geht in Kapitel 10 uns entgegen. Und wenn Sie jetzt so diese drei großen Stücke vor sich sehen, Nehemia Kapitel 8, gerade gelesen, Nehemia Kapitel 9, Nehemia Kapitel 10, dann sehen Sie schon, dass da drei unterschiedliche und doch zusammengehörende und sich aufbauende Bewegungen uns hier beschrieben werden. Wir haben in Nehemia 8 ganz klar erkennbar eine Bibelbewegung, die geschieht. Wir haben in Kapitel 9 eine Gebetsbewegung, die geschieht. Und wir haben in Kapitel 10 eine Heiligungsbewegung, die geschieht. Drei Bewegungen, drei Wellen, die da ankommen, die zusammengehören und die sich aufbauen, die jetzt in diesem Zeitfenster für das Volk Gottes von ganz großer Bedeutung sind. 8, die Bibel, 9, das Gebet, 10, die Heiligung. So steht es vor uns an diesem Abend, wenn wir im großen Überblick versuchen, uns diese Texte zu vergegenwärtigen. Wenn wir uns nun fragen, wann geschah denn diese ganz besondere Bewegung, die ja eine Erneuerungsbewegung besonderer Art war, Bibel, Gebet, Heiligung, Dann sind wir genau bei dem Problem, was wir bei unseren großen Lesungen von Esra und Nehemia jetzt schon mehrfach hatten. Dass wir bei Esra und Nehemia manchmal an so historische Klippen kommen, sage ich einmal ganz vorsichtig. Also wo Textpassagen von den unterschiedlichen Auslegern unterschiedlich einsortiert sind. Weil wir manches Mal mit Fragezeichen drangehen, ob die Texte systematisch nach Themen sortiert oder nach dem Autor Esra und oder Nehemia oder nach der Zeitachse sortiert auftauchen. Ich möchte Sie da heute Abend nicht zu lange damit beschäftigen und verwirren, nur Ihnen das vergegenwärtigen, dass je nachdem, welchen klugen Kommentar Sie lesen, Sie bei Nehemia 8 und bei Kapitel 9 und 10 in unterschiedlichen historischen Rahmenbewegungen landen. Ganz, ganz, ganz grob, Sie erinnern sich, wir haben zuallererst eben diese Bewegung des Esra, der, nachdem, wie wir das so berechnen, so etwa im Jahr 458 eben angekommen ist. Ein Nehemia kam deutlich später, 445, also rund 13 Jahre später ein Nehemia. Und dann stellt sich schon die Frage, haben die zusammengearbeitet? Viele Textstellen scheinen das herauszuarbeiten, aber manche denken auch, er hat nicht zusammen, keine zusammenhängende Zeit zwischen Esra und Nehemia gehabt. Und je nachdem, wie ich das schon beurteile, ordne ich auch die unterschiedlichen Zeitblöcke ganz verschieden ein. Wir haben ja im letzten Mal in unserer Bibelstunde gesagt, wir sind so weit gekommen, dass uns Nehemia mitteilen konnte in seinem Text in Kapitel 6, die Mauer wurde vollendet. So weit waren wir in Kapitel 6 und 7. Jetzt haben wir Kapitel 8, 9, 10, ein anderes Thema, bevor wir dann in Kapitel 11 und 12 zur Einweihung kommen. Also auf der einen Seite war die Mauer gerade fertig. Und dann geht's nächste Woche weiter mit der Einweihungsfeier. Das passt zusammen. Und das große Zwischenstück, 8, 9 und 10, sind die Texte heute Abend. Und Sie können sich schon denken, manche Ausleger sagen, die passen da gar nicht rein. Das passt an eine andere Stelle im Buch Esra viel besser rein. Wir könnten das Kapitel 8 und 9 und viel eher hinter Esra Kapitel 10 einsetzen. Da würde es aus unserer Sicht viel besser passen. Ob das so war und ob das stimmt, es hilft nichts, wir wissen es nicht. Allerdings muss gesagt werden, es gibt wirklich in unserem Text Irritationen im Ursprungstext, die uns unsicher machen lassen, sein lassen, was nun die Präsenz des Nehemia betrifft. Wir lesen ja in Kapitel 8, dass nach unserer normalen Textlesung der Nehemia da mit dabei war, bei dieser großen Leseversammlung, die beschrieben wird. In meiner Bibel heißt Nehemia 8, Vers 9, und Nehemia, der Statthalter, und Esra, der Priester und Schriftgelehrte, und die Leviten, die das Volk unterwiesen, sprachen zu allem Volk. Das scheint so ganz eindeutig und klar zu sein. Je nachdem, was für eine Bibelausgabe Sie haben, ist aber das Wort Nehemia schon eingeklammert. Weil es tatsächlich Texte gibt, Textüberlieferungen gibt, in denen der Nehemia da gar nicht auftaucht. Das macht einen natürlich schon stutzig. Und um die Verwirrung noch komplett zu machen, es macht einen noch mehr stutzig, dass in der hebräischen Sprache es heißt, Nehemia, der Statthalter, und Esra spricht zu allem Volk. Deutsch ganz schlecht, ja. Es müsste natürlich heißen, sprechen zu allem Volk, was in der Bibel auch dann gleich da steht. Aber im hebräischen Text steht das Singular. Und das sind so Signale, die machen einen zumindest unsicher, dass wir, damit höre ich jetzt auf meinem kleinen historischen Text, dass wir nicht ganz genau wissen, wo gehören die Kapitel 8, 9 und 10 hin. Gehören sie zeitlich tatsächlich eher in die Esra-Schiene oder gehören sie wirklich in diese Zeit hinein zwischen Fertigstellung des Mauerbauprojekts und der entsprechenden Einweihung? Und Sie merken, jetzt lassen wir einmal diese historische Frage ein Stückchen offen, nehmen aber den Text jetzt genauso, wie er da steht, und da wird er uns zumindest so präsentiert, dass in diese Zeit hinein, in diese ganz besondere Phase hinein, nun von dieser Erneuerungsbewegung die Rede ist. Das wiederum gibt einen natürlich nachvollziehbaren Sinn. Denn wir fragen uns, wie kommt es denn zu Erneuerungsbewegungen? Philipp Jakob Spener, dem großen pietistischen Urgestein, wird der Satz nachgesagt, wie bringen wir den Kopf in das Herz? Das ist ja eine wichtige Fragestellung. Sie wissen, wie das gemeint ist. Ja, das ist ja jetzt nicht medizinisch gemeint, aber die entscheidende Frage ist, wie geht das, was ich schon lange weiß, wie kommt das ins Herz? Und wenn es im Herz ist, ist es im Leben. Wie kriege ich den Kopf ins Herz? Und das ist die Frage bei all den Bewegungen einzelner Menschen, die an Jesus Christus neutestamentlich glauben. Bewegungen von Gemeinden, Bewegungen in Gegenden, Bewegungen immer wieder im Gottesvolk. Wie kommt der Kopf ins Herz? Gibt's denn bestimmte Rahmenbedingungen, an denen wir das festmachen können? Können wir vielleicht sogar solche Rahmenbedingungen schaffen, dass der Kopf ins Herz hineinkommt? Und wenn man jetzt ein ganz klein wenig, das zumindest an der Stelle, nicht vollständig, aber zumindest zur Kenntnis nimmt, dann entdeckt man doch tatsächlich, dass ein äußerer Anlass manches Mal ein Auslöser sein kann, dass der Kopf ins Herz kommt. Das heißt, dass hier eine Bewegung geschieht bei diesem Projekt, was offensichtlich nicht nur eine geistige Sache ist, sondern wo die Bevölkerung in eine innere Bewegung hineinkommt. Denn erstaunlich ist doch in Esra 8, dass für uns überraschend nicht Esra alle zusammenruft und sagt, jetzt wird mal die Bibel gelesen, sondern dass wir in Esra 8, Vers 2 lesen, er versammelte das ganze Volk wie ein Mann auf dem Platz vor dem Wassertor und sie sprachen zu Esra, dem Schriftgelehrten, er solle das Buch des Gesetzes des Mose holen, das der Herr Israel geboten hat. Die Initiative ging also erstaunlicherweise noch nicht einmal vom Chefpriester aus, sondern die Initiative ging vom Volk her aus. Also ganz offensichtlich ist das ein Signal, das wir immer wieder erleben, dass ein äußerer Anlass, eine äußere Erfahrung, ein Katalysator sein kann, der zu einer solchen Erneuerungsbewegung führt. Ganz unterschiedliche positive als auch negative äußere Anlässe. Hier ein positiver Anlass. Diese Erfahrung des gemeinsamen Mauerrenovierungsprojektes, die unmittelbar dann folgende Einweihung genau in diese Zeit hinein, so beschreibt uns eines historischer Kontext. Diese Texte geben uns ein Signal an, dass da etwas geschehen ist im Volk. Dazu kommt natürlich ein weiterer Anlass, den wir hier entdecken, der uns sehr deutlich beschrieben wird, auf den wir Heidenchristen natürlich erst ein bisschen draufgestoßen werden müssen, denn es war ja der 7. Monat herangekommen, wie es hier heißt, und es war der 1. Tag des 7. Monats. Und wenn Sie jetzt dann nachschlagen, dann entdecken Sie ganz schnell in der mosaischen Gesetzgebung, dass an diesem 1. des 7. Monats ein Fest gefeiert wurde. Das heißt, der Anlass an diesem Tag war schon vorgegeben. Was Sie aber dann gemacht haben, war was anderes. Der Anlass war das sogenannte Fest der Posaunen. Das Fest der Posaunen, was ansonsten in der Bibel gar keine so große Rolle mehr spielt, es wird nur noch an 2 Stellen erwähnt im mosaischen Gesetz und hier, das Fest der Posaunen leitet eigentlich diesen berühmten 9. Monat, diesen Festmonat, diesen 7. Monat, diesen Festmonat ein, diesen Tischri. Denn in diesem Monat wurde dann 10 Tage später Yom Kippur gefeiert, das große Versöhnungsfest, und es wurde Sukkot Laubhüttenfest gefeiert. Das wird ja hier in Kapitel 8 dann noch erwähnt. Warum Yom Kippur nicht erwähnt wird, auch das wissen wir leider nicht. Aber am 1. Tischri kamen zusammen zum Fest der Posaunen. Das Fest der Posaunen hat ganz unterschiedliche inhaltliche Akzente, sowohl von der Bibel her als auch in der jüdischen Tradition. Es ist ein Fest, was eine Zäsur dokumentiert. Man muss das ja wissen, das ist ja natürlich nicht schwierig. Wenn eine Posaune kommt, dann kommt eine Zäsur. Ja, das ist eindeutig, bis heute. Es ist ja nicht das Fest der Flöte, sondern es ist das Fest der Posaune. Ja, da kommt eine Zäsur rein, da ist ein Marker, da geht es in eine ganz andere Richtung. Zum einen wird damit der Schöpfung gedacht, dass der lebendige Gott die Erde, die Welt geschaffen hat. Zum anderen wird es als Gerichtstag dokumentiert. Zum anderen wird es dann neutestamentlich als der Tag der Entrückung dokumentiert. Also neutestamentliche Erfüllungsebene ist dann wiederum die ganz andere Posaune, von der wir zum Beispiel im Thessalonicher Brief lesen, die dann erklingt, wenn der lebendige Gott sein Volk zusammenruft. Also es ist ein Tag der Zäsur. Und deswegen ist dieser 1. Tischri auch Rosh Hashanah. Es ist der Start des bürgerlichen Neujahrs bis heute. Das heißt, das hängt ein Stückchen zusammen. Und an diesem Tag, es war nur ein Tag, kam man zusammen, ein besonderer Tag, ein Festtag, ein Gedenktag, und dann war der Tag vorbei und das war's. Und dann kam der Festmonat mit Yom Kippur und zu Gott Laubhüttenfest. Und jetzt an diesem Tag, an diesem Festtag, wo man zusammen war, wo man schon in dieser Bewegung war, kam dieser Wunsch auf, Wir wollen, dass du, Esra, uns aus der Tora, aus dem Gesetz vorliest. Das heißt, es gab einen äußeren Anlass, der Mauerbau, als eine inspirierende Erfahrung. Es gab diesen Anlass des Festkalenders, der einfach da war, man war zusammen. Es gab eine Willensentscheidung aus dem Volk. Wir wollen jetzt tatsächlich Worte Gottes hören. Und letztendlich muss man bei all diesen Indizien aber sagen, dass es dann zu einer Bewegung kam. Das ist und bleibt ein Geschenk. Das ist eine Bewegung, eine Erneuerungsbewegung in einem Menschen, einer Gemeinde, einem Volk kommt, ist ein Geschenk. Aber hier entdecken wir äußere Indizien, die mit dazu beigetragen haben. Wir entdecken also, dass hier an diesem Tag etwas ganz Erstaunliches passiert ist. Es ist eine Bibelbewegung entstanden, ein Lesen des Gesetzes. Wenn Sie diesen Text auf sich wirken lassen, dann merken Sie natürlich, dass in diesem Text ganz viel Äußerlichkeiten stecken, die bis in unsere heutige Zeit, teilweise bis in die Gottesdienstabläufe mancher Kirchen hineingewirkt haben. Wie damals an diesem ersten Tischri diese ganz besondere Gesetzeslesung abgelaufen ist. Also es kommt das Gesetzesbuch zum Tragen, die Tora wird gelesen und zwar wird sie nun in einen langen Einheiten gelesen und vorgetragen. Und während das geschieht, kriegt der Esra seine Kanzel, sein hölzernes Podest, auf dem er das da draufstellt. Rechts und links stehen von ihm Mitverantwortliche für diese Toralesung, für diesen Gesetzesvortrag. Er steht nicht allein da vorne. Er ist eingebettet in andere Personen, die sichtbar dastehen, obwohl sie gar keinen Job in dem Moment haben. Und die mit ihm diesen Gottesdienst und diese Toralesung innerlich verantworten. Und dann, wenn diese Textlesung stattfindet, bis heute in manchen Gottesdienstagenten, wenn Wort Gottes gelesen wird, bleibt die Gemeinde nicht sitzen, sondern sie steht auf, und zwar aus Respekt und der Hilfe zur Wachheit. Ja, wenn sie da stehen und dann den Worten Gottes zuzuhören haben und dann mit einem Amen das zu bestätigen. Und dann kommt es zu einem weiteren Vorgang, nämlich sie legten das Buch des Gesetzes Gottes klar und verständlich aus, so dass man auch verstand, was gelesen worden war. Das heißt, es kommt zur Predigt. Es kommt nicht nur zur Textlesung, es kommt zur Predigt. Und es ist also eine akustische Sache, dass er auf seiner Kanzel steht und verstanden wird. Es ist eine Übersetzung da, es ist eine inhaltliche Sache da, eine geistliche Angelegenheit. Das Wort Gottes wird entsprechend gelesen und erklärt und weitergegeben. Und dann wird uns hier natürlich eine ganz erstaunliche Reaktion mitgeteilt. Die Reaktion, die uns hier mitgeteilt wird, die ist natürlich schon bewegend, dass man plötzlich hier hört, die fingen an zu weinen. Also in dem ganzen Prozess dieses Gottesdienstes, der da an diesem ersten Tischri da stattfand, gab es eine emotionale Bewegung, die uns zuerst ein Stückchen verwundert und mitnimmt, dass nämlich die Worte Gottes das ausdrückten, dass die da anfingen zu weinen. Und deswegen heißt es ja dann in Vers 9, Nehemia, der Schriftgelehrte, dieser Tag ist heilig dem Herrn, eurem Gott. Er ist besonders gestellt. Seid nicht traurig, weint nicht. Denn alles Volk weinte, als sie die Worte des Gesetzes hörten. Eine ganz eigenartige Reaktion auf eine Toralesung. Das heißt, diese Worte, die sie gehört haben, jetzt merken wir wieder den Spänersatz, das war nicht nur eine Sache des Kopfes, das war eine Sache des Herzens. Hier ist der Kopf tatsächlich ins Herz gerutscht. Und tatsächlich, sie haben etwas mitbekommen, dass diese Worte, die sie teilweise ja schon seit Jahren und Jahrzehnten kannten, bei ihnen etwas in einer anderen Ebene auslösten, dass sie mitbekommen haben, diese Worte berühren mich, diese Worte bewegen mich, diese Worte kommen in der Mitte meiner Personalität an. Es ist nicht nur ein intellektuelles Verstehen, nicht nur ein inhaltliches Begreifen. Es ist ein ganzheitliches Wahrnehmen. Hier spricht tatsächlich der lebendige Gott in mein kleines Leben hinein. Das berührt, das bewegt mein Herz. Dieses Weinen ist ein gutes Weinen, weil dir der Kopf ins Herz kommt. Ganz klar. Und diese Bewegung, die ausgelöst wird, führt nun auch zu einer Reaktion eben von Esra. Es heißt nämlich, geht hin, esst fette Speisen und trinkt süße Getränke. Das ist ein jetzt der ernährungspolitisch nicht auszulegen, aber der geistliche Gedankengang, der dahinter steckt, ist ganz, ganz klar und eindeutig. Das ist eine Festzeit. Das ist eine Festzeit, die damit hier verkündet wird. Wenn es um fette Speisen und süße Getränke geht, dann wird gefeiert. Das ist der Zeitpunkt einer Hochzeit zum Beispiel. Das ist der Klassiker. Oder bei der Zeit der Wiederkunft Jesu Christi, dann alttestamentlich, wenn Gott sein Volk zusammenruft, den Propheten Jesaja, Jesaja 24, Jesaja 25, dann wird das gesagt und dann kommt noch der Wein entsprechend dazu und dann ist das Menü eigentlich rund und fertig. So, dieser Gedankengang, der kommt jetzt. Das heißt, Esra sagt ihnen, es ist gut, dass der Kopf ins Herz kommt. Ganz klar, das ist gut. Und nehmt diese Bewegung auf und münzt sie um aus den Tränen in die Freude. Denn das, was da jetzt bei euch passiert, ist etwas Gutes. Es ist was Gutes, wenn der Kopf ins Herz kommt, wenn euch das berührt, wenn euch das umrührt, umdreht, unruhig macht. Da geschieht etwas Gutes. Stoppt das nicht ab. Nehmt es mit hinein in eine Bewegung zur Freude. Nämlich tatsächlich, Gott hat euch etwas ausgesprochen Gutes geschenkt, wenn es zu einer Gesetzes, zu einer Bibel, einer Torah-Bewegung kommt. Gott hat aus eurem geistlichen Zustand euch eine Freude werden lassen und er zeigt euch auch, dass ihr in dieser Freude jetzt euren Weg der Nachfolge gehen könnt. Sehen Sie diese emotionalen Zustände? Ja, es sind beides emotionale Bilder, die da hier beschrieben werden, wenn der Kopf in das Herz kommt. Zu wissen, das bewegt mich, das dreht mich um, das berührt mich, das macht mich auch unsicher, auch über meinem Leben, auch vielleicht über meinem falschen, einseitigen, vernachlässigenden geistlichen Leben. Und dann kommt dieses, und jetzt freut euch daran, an dem, was Gott euch da geschenkt hat. Hier ist tatsächlich der Kopf ins Herz gekommen. Die Worte des lebendigen Gottes sind angekommen. Wenn wir jetzt noch einmal sagen und heute Abend hier sitzen, dann erinnert sich vielleicht der ein und andere, wo das in seinem eigenen persönlichen Leben in der Biografie passiert ist. Das ist ja was Wunderschönes. Wenn wir nicht nur einfach da so die Bibel uns reinziehen, pflichtschuldigst oder halt gehorsam oder entsprechend antrainiert und konditioniert, sondern wenn das passiert, dass die Worte Gottes vom Kopf ins Herz kommen, wenn wir merken, der lebendige Gott berührt mich mit seinen Worten, er kommt bei mir an. Da lesen Sie vielleicht ganz persönlich in Ihrer stillen Zeit ein Wort Gottes und wir sagen manchmal in unserer Sprache, geht eine Etage tiefer. Ja, es bleibt nicht nur so oben an in diesem ersten Durchgang, es geht eine Etage tiefer, es fällt Ihnen ins Herz. Es berührt Sie, was Gott Ihnen da gesagt hat. Dann geschieht etwas außergewöhnlich Gutes. Außergewöhnlich Gutes. Und das darf ich ummünzen in eine große Freude, wenn Gott mit seinem Wort in meiner Personalität tatsächlich ankommt. Wenn dir was geschieht in einer Gruppe, einem Hauskreis, wenn was geschieht in einer Gemeinde, in einer Konferenz, einer Tagung, wo wir merken, die Worte kommen durch, die Worte kommen an. Das ist was außergewöhnlich Schönes. Ja, Rahmenbedingungen können hilfreich sein. Ja, natürlich kann auch ein Festtag uns unterstützen. Ja, es bedarf manchmal einer Willensentscheidung. Ich will die Worte Gottes hören. Letztendlich bleibt es ein. Es bleibt ein Geschenk. Es bleibt ein Wunder. Und so eine Bibelbewegung ist was Außergewöhnliches, sehr, sehr Hilfreiches, Wunderschönes. Was passiert denn im Rahmen dieser Bibelbewegung? Es geschieht natürlich, wir merken das, Ehrfurcht vor Gott. Eine Bibelbewegung löst Ehrfurcht vor Gott aus. In diesen Texten spricht alles in den äußerlichen Gesten mit dazu. Wir wissen, alle Gesten können immer hohl, können immer leer, können immer religiös pervertiert werden. Das wissen wir. Und gleichzeitig gehört es zum Menschen dazu, dass er auch in einem Gestus etwas auszudrücken vermag, was in ihm tatsächlich abgebildet werden kann. Dieses Aufstehen, das Amen, das Heben der Hände, das sich neigen und den Herrn anbeten, wie es in Esra 8, Vers 6 beschrieben wird, ist ein Ausdruck der Ehrfurcht Gottes. Und dazu gehört nämlich auch natürlich der Zeitfaktor. Denn wir haben ja mitbekommen, dass dieser Gottesdienst jetzt nicht nach 60 Minuten zu Ende war, dass der erste Festtag schon draufging und dann war ja eigentlich das Fest vorbei. Das war ja das Fest des Posaunens, ist nur ein Tag. Aber Sie lesen ja erstaunlicherweise ja in Vers 13, am zweiten Tag versammelten sich die Häupter der Sippen des ganzen Volkes wiederum die Leute aus dem Volk und die Priester und die Leviten bei Esra, dem Schriftgelehrten, damit er sie wieder in den Worten des Gesetzes unterrichtete. Das heißt, sie hatten eine von sich auskommende Verlängerung eingeleitet, dass jetzt diese Worte Gottes bei ihnen nicht nur an diesem einen pflichtschuldigen Tag durchliefen, sondern dass es noch weiter ging und sie noch einmal am zweiten Tag sagten, da müssen wir jetzt dranbleiben, es geht weiter. Ehrfurcht vor Gott im Gestus, Ehrfurcht vor Gott in der Bedeutung, die in der Zeit zum Ausdruck kommt, Ehrfurcht vor Gott, dass diese Erkenntnis, die sie hier gemacht haben, dann tatsächlich eben auch umgesetzt werden in dieser Bewegung des Weinens, der Freude, der Buße, des Gebetes, all dessen, was jetzt danach beschrieben wird. Also, nach dieser Bibelbewegung kommt es also im zweiten Teil zu einer Gebetsbewegung. Der Mensch, der das Wort des lebendigen Gottes gehört hat, der es aufgenommen hat, ist der Mensch, der jetzt Antwort geben will mit dem, was er da sagt. Am 24. Tag dieses Monats kamen dann die Israeliten zu einem Fasten zusammen, in Säcke gehüllt und mit Erde auf ihren Häuptern. Und dann gab es eben diese ganz besondere Gebetsbewegung. Da sind wir dann zeitlich, um das noch einmal sich zu vergegenwärtigen, natürlich schon über Yom Kippur und über das Laubhüttenfest hinaus. Wir sind jetzt schon nach den Festzeiten. Und wir entdecken, dass nach den Festzeiten jetzt nicht alle sagen, so, jetzt machen wir ein Häkchen an, machen jetzt wieder die Tür zu, das war jetzt erledigt, das war jetzt nett, dann mit dem Fest der Posaunen und mit Yom Kippur und dem Laubhüttenfest und jetzt gehen wir wieder zum Üblichen über. Sondern wenn wir jetzt einmal diese Texte so nehmen, hineingezeichnet in dieses Zeichenfeld, in dieses Feld, dann geht diese Bewegung aus einer Bibelbewegung in eine Gebetsbewegung nach den Festzeiten über. Davor, Sie haben es gesehen, wird noch einmal ganz besonders das Laubhüttenfest hervorgehoben. Die, die mit mir im zweiten Chronikkurs waren, die wissen, dass dieses Passafest und das Laubhüttenfest, dass das immer eine ganz große Rolle spielt und dass man an diesen Festzeiten, an dem Praktizieren dieser Festzeiten, so ist dieser Gedankengang in der Bibel, zum Ausdruck bringen kann, was einem innerlich wichtig geworden ist. Auch da gilt wieder, Missbrauch hebt Gebrauch nicht auf. Ja? Und hier haben wir also mit einer Liebe, einer Fürsorge das Fest der Laubhütten durchgezogen, dass sie sagen, so haben wir es seit Josua eigentlich, soweit wir wissen, nicht mehr gemacht. Worauf sich das bezieht, das wissen wir nicht. Viele nehmen an, dass sich vor allem darauf bezieht, dass sie tatsächlich alle tatsächlich in diesen Hütten wirklich auch gewohnt haben. Da war man relativ großzügig, hat irgendwo einen Laubhüttenzweig hingestellt, dann war der Vorschrift Genüge getan. Und jetzt heißt es ja tatsächlich, sie sind hingegangen und sind wirklich in diesen paar Tagen in diesen Hütten gewesen, haben in diesen Hütten ihr Leben gelebt. Und da haben sie gemerkt, diese wirklich 1:1 Umsetzung, die tut ihnen richtig gut und sie bringen damit ihrem Gott zum Ausdruck, wir wollen das ernst nehmen, wir wollen dich ernst nehmen und wir zeigen dir das in der Art und Weise, wie wir das Laubhüttenfest nun auch feiern. Und es war eine sehr große Freude. Ah, die Bewegung, haben Sie es noch? Wein nicht. Mach aus dieser Bewegung eine Freude, dass hier der lebendige Gott so eingegriffen hat, dass sie sind nicht erschöpft, nach dem Laubhüttenfest zusammengesagt hat, das machen wir nie wieder. So, sie haben miteinander das erlebt als eine Ausdrucksmöglichkeit für ihren Glauben. Gesten, Feiern, Feste, Handlungen, das sind Möglichkeiten, das zu zeigen, wo mir der Kopf ins Herz gefallen ist. Wie gesagt, nach der ersten Bewegung, die zweite Bewegung, die Gebetsbewegung. Ohne eine Antwort auf das, und da ist das Gebet das beste Mittel, bleibt zerstecken. Und jetzt steht dieses wunderschöne Gebet in Nehemia 9 hier vor uns. Klar, damit werden Sie rechnen, dass ich Sie ermutige, in aller Ruhe diese Gebetszeilen noch einmal zu lesen. Dort heißt es dann, ich lese nur ganz wenige Passagen, Vers 6, Herr, du bist's allein. Du hast gemacht den Himmel und aller Himmel mit ihrem ganzen Heer und die Erde und alles, was darauf ist, die Meere und alles, was darin ist. Das ist ja eine geprägte liturgische Form, die immer wieder in der Offenbarung Gottes durchkommt. Der Gott der Himmel Erde, das Meer und alles, was darin ist, Gott, der Umfassende wird angebetet. Du machst alles lebendig und das himmlische Heer betet dich an. Herr, du bist Gott, der du Abraham erwählt hast. Da wird Heilsgeschichte hineingenommen. Es wird die Versündigung thematisiert. Es kommt zur Buße und zum Umdrehen des Gottesvolkes. Es wird die schwierige Exilszeit und auch die Not der Nachexilzeit nochmals thematisiert. Und das alles sind wir heute deine Knechte, heißt im vorletzten Vers. In dem Land, das du unseren Vätern wiedergegeben hast, seine Früchte und Güte zu genießen. Siehe, in ihm sind wir aber nur Knechte. All sein Ertrag bringt den Königen großen Gewinn, die du über uns gesetzt hast, um unserer Sünden willen. Und sie herrschen über unsere Leiber und unser Vieh nach ihrem Willen. Und wir sind immer noch in großer Not in dieser nachexilischen Zeit. Sie kommen zum lebendigen Gott mit ihrem Lobpreis, mit ihrem Sündenbekenntnis und mit ihrer Bitte um seine Hilfe. Und so steht dieses Volk in einer Gebetsbewegung. Beten, das ist dieses ganz entscheidende Antwortgeben des geistlichen Menschen. Immer wieder entdecken wir, es gäbe unglaublich viel dazu zu sagen, aber immer wieder entdecken wir aus unserer Perspektive die vermeintliche Schwachheit des Gebetes, die vermeintliche Nebensächlichkeit des Gebetes. Wir nehmen wahr, dass das Gebet so unglaublich schnell an den Rand rutscht. Und deswegen staunen wir umso mehr, wenn wir jetzt ins Alzheimer hineinschauen, dass nicht nur gesagt wurde, und sie haben gebetet, Punkt, sodass wir jetzt wirklich Vers für Vers für Vers für Vers in großer Klarheit und Dichte Text und Raum und zeitfüllend dieses Gebet vor uns haben. Ein ganz langes Gebet, eigentlich wirklich vielleicht wirklich falsch, dass wir es nicht noch komplett gelesen haben, um einen äußerlich zum Ausdruck zu bringen, wie Raum und Zeit und Platz dieses Gebet tatsächlich bekommt. Auch in unserem Leben, auch in unserer Gemeinde, auch in den Abläufen, die zu uns gehören. Zu einer Bibelbewegung gehört eine Gebetsbewegung. Das Antworten gegenüber dem lebendigen Gott als Einzelne, als Gemeinde, als Hauskreise, als Paare, als Freunde, wie auch immer, wir beten. Und dann zu einer Erneuerungsbewegung gehört, so entdecken wir das hier wunderbar, diese Heiligungsbewegung. Zu sagen, ganz bestimmte Dinge hat der lebendige Gott uns gezeigt als Volksgemeinschaft oder als einzelne Personen, wo wir wissen, das ist nicht gut, wie wir da zurzeit unterwegs sind. Und dann wird das ja in einer Selbstverständlichkeit und Klarheit aufgelöst, dass man auf der einen Seite erschrickt, was damals alles möglich war im Gottesvolk, gleichzeitig aber getröstet ist, dass auch der Club damals natürlich herausgefordert war, immer wieder neu sein Leben zu reinigen und in der Nachfolge auf diese gute Spur zu stellen. Das scheint uns manches Mal in unserem Kopf entweder nebensächlich zu sein, das ist die eine Gefahr, oder es scheint uns so schnell ins Gesetzliche abzudriften. Oder es scheint uns in der Weise nicht signifikant, nicht bedeutsam genug. Und hier erleben wir, dass hier das alttestamentliche Offenbarungsgut uns einen anderen Blick gibt. Wenn der lebendige Gott mich in eine Bewegung hineinkommt, wenn der Kopf ins Herz kommt und es zum Wahrnehmen der Worte Gottes kommt, die in mein Herz gefallen sind, zum Weinen und zur Freude, wenn es zum Prozess kommt, dass ich äußerlich zum Ausdruck bringen will, mein Gott, du bist mir wichtig und ich komme beten in deine Gegenwart, dann kommt der dritte Schritt und das will ich umsetzen in dem, was heute und morgen und übermorgen geschieht oder nicht mehr geschehen soll. Das ist befreiend. Im Grunde kann man sagen, wir entdecken es ja hier, es ist eigentlich eine Verkürzung, wenn wir bei der ersten und zweiten Welle hängen bleiben. Weil dann aus dieser ersten und zweiten Welle es nicht hineinkommt in die Nachfolge, in den Alltag, in die Umsetzungsschritte, wo auch dann die Veränderungen tatsächlich noch klarer sichtbar werden. Also die dritte Welle ist die Welle, die es dann auch sichtbar werden lässt. Wird doch sichtbar. wenn da hier am Sabbat tatsächlich dann keine Geschäfte mehr stattfinden, wie es hier beschrieben wird. Doch sichtbar, wenn da tatsächlich dann Töchter und Söhne, was ihre Ehen angeht, neu wieder klar das sehen, was wesentlich ist. Wird doch sichtbar, wenn die Abgaben im siebten Jahr dann tatsächlich im Schabbatjahr so konsequent durchgeführt wurden. Das ist eine finanzielle Angelegenheit. Und all die anderen, das wird doch dann sichtbar. Und die wollten das, das war gut. Jetzt können sie alle natürlich sagen, das haben die alle nicht gemacht, das haben die auch nicht durchgehalten, da sind die alle wieder erschlafft und erlahmt. Und von da fangen wir vielleicht gar nicht an. Und deswegen geraten wir nie in diese Nachfolgebewegung oder oft nicht in diese Nachfolgebewegung hinein. Das heißt, es erstickt und verläuft sich bei uns noch früher. Weil wir schon entschuldigend sagen und erklärend sagen, wir sind ja viel klüger und weiser als die damals. Das wird sowieso nicht durchgezogen. Statt zu sagen, da wo ich das erlebt habe, dass der lebendige Gott mich bewegt hat, nochmal später, der Kopf ins Herz gerutscht ist und die Worte Gottes mich berührt haben, und aus Weinen Freude wurde und das Gebet mein Leben erfüllt hat, da will ich da, wo der Heilige Geist mir das zeigt, auch die entsprechenden Schritte tun, mit aller Schwachheit, mit allem Wissen um die Begrenztheit der Umsetzung auf Dauer. Denn dadurch geschieht ein Gesamtprozess. Bibel, Gebet, Heiligung. Meine Bibelbewegung, meine Gebetsbewegung, meine Heiligungsbewegung. Die Bibelbewegung, die Freude auslöst, die Gebetsbewegung, die einen ganz großen Reichtum darstellt, diese Heiligungsbewegung, die mich in eine ganz konkrete, praktische Nachfolge hineinführt. Anlass? Vielleicht war der Mauerbau wirklich der Anlass. Vielleicht gab dieser erste Tischri die Zäsur. Vielleicht war es ihre Willensentscheidung. Letztendlich ist es ein Geschenk. Und um Geschenk darf man bitten. Und um Geschenk darf man bitten. Für sich selber, für seinen Hauskreis, für seine Gemeinde. Man darf darum bitten. Schenk mir, schenk uns, dass der Kopf ins Herz fällt. Und zu einer Bibel, einer Gebets, einer Heiligungsbewegung einmal und immer wieder kommt. Ich bete. Lebendiger Gott und Vater, schon manches Mal standen wir an diesen starken Texten aus Nehemia 8, 9 und 10, sah uns vor uns den Esra mit seiner Torarolle die Gesetzestexte vorlesen, sahen dieses Volk, wie sie innerlich bewegt waren, sahen, wie sie das Laubhüttenfest liebevoll und intensiv umsetzten, sahen, wie die Freude bei ihnen ankam und ihr Mund aufging zum Gebet und ihr beeideter Beschluss der Heiligung dokumentiert wurde. Und manches Mal, Vater, sind wir ein bisschen neidisch und sehnsuchtsvoll daneben und werden von dir doch einfach ermutigt, bitte mich doch darum. Bitte mich für dich und für deine Gemeinde und für jeden Einzelnen um diese Erfahrung, dass der Kopf ins Herz kommt, dass Erneuerung geschieht, dass das Geschenk sich breit macht. Deine Worte, das Gebet, die Heiligung wirksam werden. Und das wollen wir tun. Schaff auch unter uns ein solches Erneuern. Schaff auch unter uns solche Posaunenfest-Zäsuren. Schaff auch unter uns solche Willensentscheidung, sich zuzuwenden zu dir und deinem Wort. Beschenke du uns mit deinem Wort, dem Gebet und der Heiligung. Danke, dass wir dich darum bitten dürfen. Amen.